Willkommen zu einer neuen Sonderfolge vom PostFinance-Podcast, zu einem weiteren Retail-Special. Ich bin der Stefan Lendi und heute da dreht sich alles um die Frage, wie viel Innovation braucht der Schweizer Detailhandel und wie viel Sinnhaftigkeit und Stolz bleiben dabei übrig. Wir reden über Kundenerwartungen, über das Einkaufserlebnis zwischen Laden- und Online-Welt und darüber, wie künstliche Intelligenz den E-Commerce verändert. Wie können Händlerinnen und Händler Schritt halten, wenn KI plötzlich Produkte empfiehlt, wenn KI Preise vergleicht und vielleicht sogar den Zahlungsprozess selber übernimmt? Zu diesem Thema begrüßen wir zwei ausgewiesene Experten. Der Darius Zumstein ist der Professor für Digitales Marketing an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Er ist spezialisiert auf E-Commerce, auf Marketing, Automation und künstliche Intelligenz. Er gilt als eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um digitale Trends in der Schweiz geht. Schön bist du da, Darius. Willkommen.
Vielen Dank.
Und dabei, ihr kennt ihn bereits und kennt seine Stimme vor allem bereits, der David Kauer von der PostFinance, Innovationsleader im Bereich Digital Payments. Er prägt die Schweizer Zahlungslandschaft seit über 20 Jahren, ist an der Einführung von Twint-Beteiligung und er weiss, wie Technologie, Kundenerlebnis und Zahlung nahtlos miteinander zusammenspielen. Dave, willkommen zurück.
Danke, Steff.
Und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch über Trends, Technologien und das, was Händlerinnen und Händler wirklich bewegt. Es hat eine Online-Händler-Befragung 2025 von der FHNW. Unter dir, Darius Zumstein, was war das Ziel von der Händlerbefragung, von der Online-Händlerbefragung?
Ja, seit vielen Jahren begleite ich die Studie und führe die durch. Stand damals an der HSLU, dann an der ZW und jetzt neu an der FNW. Und der E-Commerce, der entwickelt sich dynamisch. Das ist sehr kurzlebig. Da muss man immer am Ball bleiben. Was sind Updates, was sind Trends, was sind die neuen Technologien, die neuen Consumer-Trends und so weiter. Und das Jahr ist KI stark im Fokus gsi, weil wir seit letztem vorletzten Jahr gesehen, wie rasant sich das entwickelt. Und da haben wir das Jahr auch da auf KI den Fokus gelegt. Was sind die Anwendungen, was nützt, was bringt und wo sind auch Probleme, die mit der KI verbunden sind.
Ich habe die Studie gelesen, aufmerksam, und das sind die wichtigsten Ergebnisse für euch zusammengefasst. Der eigene Online-Shop, der bleibt das Herzstück vom Schweizer E-Commerce mit stolzen 89% Umsatzanteil. Aber die Konkurrenz, die wächst. Marktplätze wie Galaxus, Ricardo oder Amazon, die gewinnen weiter an Bedeutung. Nur beim Social-Commerce, dort bleibt die Euphorie aus. Der TikTok-Shop, der überzeugt die meisten Händler noch nicht. Spannend wird es bei der künstlichen Intelligenz. Über 80% der befragten Händlerinnen und Händler setzen sie ein. Für Text, für Produktinformationen oder für Marketingaktionen. KI ist also längst Alltag geworden. Und gleichzeitig, da steigt der Druck. Wer im Netz sichtbar bleiben möchte, der braucht hochwertige Inhalte, braucht strukturierte Daten und eine Marke mit Haltung und mit Geschichte. Stichwort Storytelling. Dann im KI-Zeitalter, da langt es nicht mehr, wenn man einfach in Suchmaschine erscheint. Produkte müssen neu auch auf KI-Plattformen wie ChatGPT oder über digitale Assistenten gefunden werden. Das Zauberwort heisst Generative Engine Optimization, kurz GEO. Aber da steckt der Onlinehandel noch in den Kinderschuhen. Nur wenige analysieren bisher, wie Bots, wie GPT-Bot oder Perplexity-Bot tatsächlich auf ihre Seite zugreifen. Abschliessend die Erkenntnis, der Schweizer Onlinehandel, der ist technologisch gereift, aber die wahre KI-Fitness, die steht erst ganz am Anfang. Dave, soweit meine Analyse, meine Zusammenfassung. Was macht das mit dir, die Studienergebnisse?
Ja, das ist einfach jedes Jahr ein Leseschmaus, weil das sind wirklich ganz viele renommierte und bekannte Händler. Ihre 50 Cent zum Droppen zu diesen aktuellen Entwicklungen. Und was mir vor allem gefällt, ist praxisrelevant. Es bestätigt eigentlich auch, was wir denken. Und es zeigt auch, dass viele Sachen, die wir eigentlich glauben, die sind selbstverständlich heute halt noch nicht in der Praxis umgesetzt sind. Oder? Und ich bin gespannt, wie du das einschätzt. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel Grundlagenarbeit noch zu machen ist.
Grundlagenarbeit, die noch gemacht werden muss. Wie geht es den Online-Händler, Darius? Du verfolgst das Thema natürlich schon lange.
Ja, es ist zweischneidig, also auch ein bisschen ambivalent. Im Online-Handel geht es gut, er wächst seit Jahren. Wir haben den riesigen Corona-Boost gehabt, die Explosion, oder, von 100-fach, von 1000-fach von Umsätzen in kurzer Zeit, wo alle auf diesen Kanal geswitcht sind. wo eigentlich ja so ein Aufbrech- und Goldgräberstimmung war im 2020 und 2021. Und danach hat es ein bisschen Blues gegeben, man ist wieder zurück in die Normalität, man ist wieder zurück teilweise in den stationären Handel. Und trotzdem hat sich etwas verändert, oder? Bei den Konsumenten, aber auch bei den Händlern. Die sind auf einem neuen Level und sie bleiben dort und sie wachsen weiter.
Also der Blues, den du angesprochen hast, der ist nicht mehr bereinigt heutzutage. Nein. Das geht nicht gut. Wem geht es denn besonders gut in der heutigen Zeit?
Ja, das ist eine interessante Frage, oder? Ich habe mich einmal gefragt, geht es jetzt nur den Kleinen gut oder vor allem den Grossen? The winner takes it all, Stichwort Marktplätze. Man sieht schon, die Marktplätze wachsen am schnellsten. Und wir haben da jedes Jahr die Wachstumsraten oder den Umsatzwachstum, die aktuelle Abfrage, wo nicht alle immer Auskunft geben, klar, weil sie nicht dürfen oder nicht wollen. Aber auch dort sehen wir, es ist immer 5-10% Wachstum. Und bei den Pure-Online-Händlern, also die nur online tätig sind, die wachsen stärker. Also der stationäre Handel, der wächst definitiv weniger schnell oder der schrumpft, oder? Stichwort Lädeli sterben, wo weiter zunimmt und stationäre Kanäle, die verlieren. Und von dem her kann man sagen, doch, es läuft, es macht Freude, es macht Spass, im Onlinehandel tätig zu sein. Es wird nicht langweilig. Und zugleich nehmen eben die Herausforderungen zu.
Gibt es aber auch noch Branchen, wo du sagst, diese Branche geht besonders gut im Onlinehandel?
Ja, wir haben es angeschaut in der Studie, ganz am Ende. Erstaunlicherweise, dass Fashion wächst, da hat mich selber überrascht, wo du immer denkst, Fashion, ja.
Darius hat die Studie sogar dabei, wir hören dich blättern, ich finde das gut. Also ja. Fashion, hast du gesagt, ist am Wachsen.
Ja, Health and Beauty finde ich auch spannend. Eigentlich Branche, wo du denkst, hey, da musst du doch noch anprobieren, da musst du das Make-up oder Kosmetik noch auf der Haut haben. So Sachen werden jetzt online noch abgestellt und die wachsen am stärksten. Auch Home and Living, Sportgeräte, ja, eigentlich viele Sachen. Multimedia, klar, das hat man schon immer online gekauft. Das ist ein hoher Anteil. Es wachsen natürlich die Teile am schnellsten, wo früher immer noch stationär gekauft worden sind, eben wie Health und Beauty, Kosmetikgeschichten.
Irgendwann weisst du mal, welche Hautton das du hast und was du genau brauchst. Und welche Lippenstiftfarbe am besten passt, oder?
Ja. Ich glaube, eben Wachstum ist sicher etwas Gutes, aber es ist für mich eigentlich nie eine sehr stark ausschlaggebende Kennzahl für sich allein, oder? Weil je tiefer schlussendlich eine Zahl ist, desto höher ist in der Regel die Wachstumsrate, oder? Also es könnte jetzt umgekehrt eigentlich auch einfach ein Indiz auf das sein, dass eigentlich vorher nicht so viel gelaufen ist. Darum wächst es jetzt überproportional. Und auch die Umsatzkennzahlen, ich finde das immer so sehr schwierig, weil Umsatz ist zwar schön, aber Gewinn ist, glaube ich, für einen Händler am Ende des Tages das, was er sucht. Du kannst riesen Umsatzbauz haben, aber schlussendlich eben hast du vielleicht nicht viel Gewinn. Und die Umsätze werden dann noch verfälscht, weil es gibt natürlich halt Branchen, die haben per Definition einfach höhere Umsätze, oder? Aber es kann sein, dass die Service-Interaktion auf der Einzeltransaktion vielleicht sogar gar nicht so schön ist, oder? Aber der Warenkorb höher ist, aus verschiedenen Gründen. Und vielleicht abschließend, ich glaube, es ist auch nicht ein Zufall, dass gewisse Branchen einfach gut performen. Oder jetzt gibt es auch IT beispielsweise, die ganzen digitalen Artikel, das, was Digitec Galaxus in Perfektion anbietet. Ich meine, das sind einfach Sachen, die brauchst du immer wieder. Das sind Sachen, die teilweise so B2B-Betriebe einfach gut laufen, weil Unternehmen teilweise Prozesse outsourcen, irgendwelche Workflows outsourcen und dann irgendwie bei einem Brack beispielsweise irgendein digitales Geschäftsmodell in Anspruch nehmen. Oder? Und darum habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so erstaunlich. Und gleichzeitig hat es viele so Kennzahlen, wo ich sage, ist so schön, messen wir sie. Aber man müsste immer in einen Kontext stellen.
Aber eben Wachstum heisst nicht zwingend, also Wachstum heisst, man muss herschauen, von wo nach wo wächst jemand, wie schlecht ist es noch vorher gegangen, dass man das Wachstum einordnen könnte. Und Wachstum per se heisst nicht zwingend, es geht der Branche oder es geht einem Onlinehändler gut, ist deine Aussage.
Ja, dem ist nichts entgegenzustellen. Also, ja, man kann Geld, man kann viel Umsatz bolzen und dann trotzdem negativen Gewinn haben. Und das ist natürlich immer ein Thema, wenn ich sehe bei den Herausforderungen, die man abfragt, dass Marktwachstum, die ganze Konkurrenz massiv zunimmt. Oder? Gutes Beispiel natürlich Temu und Shein, die ganzen asiatischen Player, die Ja, mit hunderten Millionen Franken jetzt den Schweizer Markt flutet und bestehende Händler, hiesige Händler Umsatzanteil abgerappt. Und Preise unter Druck setzt, oder? Und mit den Preisen natürlich dann entsprechende Margen, oder? Und dann, ja, da merkt man dann wieder die Besorgnis auch von den Händlern, die sagen das auch. Dann wird das Marketing schwieriger, oder? Die Budget, wo ein Temu in Google Ads, bei Meta, in TikTok und Instagram Ads investiert, das tut natürlich den Händler weder und bringt ihn unter Druck, oder? Weil sie mit diesen Budgets nicht mitheben können. Also das ganze Marketing ist natürlich herausgefordert und nicht nur der Verkauf und der reine Abkauf über den Online-Shop.
Wettbewerb ist per Definition gut, oder? Weil es zwingt uns fit zu bleiben. Das ist so mein Mindset, das ich habe. Und wenn ich eigentlich aus einer unternehmerischen Perspektive heraus schaue, finde ich das gut, dass neue Player reinkommen und mich eigentlich auch zwingen, immer wieder neu zu erfinden und fit zu bleiben. Und ich glaube auch, dass Schweizer Händler, für die ist der internationale Wettbewerb eine riesige Chance aus meiner Sicht. Weil die Player aus dem asiatischen Raum, die laufen ja nach ganz anderen Prämissen. Oder? Und Schweizer Händler stehen für Qualität, die können sich über einen Service guten, mit einer starken lokalen Marke verankern und positionieren. Und die haben eigentlich sehr, sehr viele Sachen, die sie ins Feld können führen können, die die Player aus dem asiatischen Raum so nicht machen können. Ich glaube, wenn man dort so die Schweizer Vorteile in den Vordergrund stellt, oder, dann wird man diesen billigen Algorithmen Herr. Und kann es vielleicht sogar zu seinen Gunsten nutzen und sagen, wir stehen eben nicht für Preisoptimierung. Wir glauben an etwas. Wir haben einen Purpose.
Ich höre es von vielen KMUs, höre ich immer, Wettbewerb fördert Innovation und so weiter. Und gleichzeitig beklagt man sich aber eben auch über die Grossen, wo man sagt, da wird man an die Wand gedrückt. Und du hast jetzt genau schon das Gegenargument gebracht und sagst, die Grossen ticken anders, die Internationalen funktionieren anders als der Schweizer Detailhändler, der Schweizer Onlinehändler.
Genau.
Und das ist ein USP, das ist ein Marktvorteil, wenn man ihn richtig nützt. Darius, was machst du mit dieser Aussage? Ist es grundsätzlich Wettbewerb beflügelt Innovation? Werden Detailhändler, die Schweizer Detailhändler an die Wand gedruckt? Oder ist es, wie der Dave das sagt, nein, es sind zwei Paar Schuhe. Es muss anders gemessen werden und der USP, Schweiz Qualität, der kann, der muss genützt werden.
Man muss innovativ sein, man muss digital gut aufgestellt sein, oder? Man muss investieren, auch als KMU. Ich glaube, heute wird es immer einfacher. Ein Online-Shop ist so günstig wie noch nie. Ich kann über so Social Media so hohe Reichweite erzielen wie noch nie. Mit relativ wenig Budgets. Also da haben auch Händler kleine Händler Chance, auch KMUs. Und können sich im internationalen Wettbewerb stellen. Jetzt kommt noch KI. Oder? Wo das Leben von der KMUs nochmal einfacher macht, effizienter, schneller. Gerade in der Content-Produktion zum Beispiel. Und dann denke ich, dann haben die gar nicht mehr viel kürzere Spreis. Sondern es gibt Chancen. Und ich sehe genauso, man muss sich können differenzieren über Qualität, über Service, über Nähe. Nähe zu seinen Kunden. Und das gilt für Geschäftskunden und natürlich auch für Privatkunden. Und die Nähe, die kann man digital spielen, die kann man natürlich auch physisch spielen. Und darum sehe ich das auch absolut positiv. Ja.
Gut, jetzt sagst du KI im Bereich der Content-Produktion. Aber gemäss Gartner, steht bei euch in der Studie drin, werden im Jahr 2030 30% der Transaktionen durch KI-Agenten abgewickelt. Das ist eure Hochrechnung, eure Annahme, die ihr macht. Was heisst das ganz genau?
Seit ich die Gartner-Studie gesehen habe, und es wird jetzt auch überall in der Szene herumgereicht, oder? Die so Zahlen. Obwohl ich sie immer noch ein bisschen hochgeschätzt finde, man weiß es ja nicht, oder? Weil die Prognosen schwierig machen sind, 2030, das ist noch lang. Und wie stark die KI-Agenten kommen, das sehen wir dann. Aber wenn man es zu Ende denkt, es bleibt kein Stein vom anderen. Der ganze Marketing, der Sales Funnel, der gibt es so nicht mehr. Also ein Einkaufsprozess in einem Online-Shop, wird revolutioniert. Also das ist tatsächlich eine Disruption. Oder? Wenn der Chatbot losgeschickt wird, nehmen wir mal den B2B-Kontext. Ich brauche die Teile oder die Rohstoffe oder die Zulieferer, dann sage ich das, ChatGPT, der Agent geht verhandeln, der kauft die ein. Dazu brauche ich keinen Online-Shop mehr, einen B2B-Online-Shop, und ich gehe einkaufen. Oder? Und im B2C dasselbe. Natürlich hat man dann eine Gegendatei, die verhandelt. Agenten werden verhandeln über den Preis, über Konditionen, über Lieferzeiten. Und ich kann so mit einem richtigen, wichtigen Vertriebsprozess kann ich outsourcen an KI und entlasten mein Vertriebsteam, das dann vielleicht andere Aufgaben übernimmt. Und ich denke, wenn man das zu Ende denkt, dann muss man sich schon jetzt frühzeitig Gedanken machen, was heisst das für mein Geschäft? Was heisst das für meinen Einkauf? Was heisst das für meine Kundschaft, also mein Verkauf? Was heisst das mit den Kanälen? Man muss da wirklich ein bisschen wachrütteln, weil es passiert schon. Die Crawlers, die Bots von ChatGPT, von Perplexity, von Google Gemini, also Google Bots, die sind täglich auf eurer Webseite, in euren Online-Shops, oder? Und die indexieren das. Oder? Und die Technologie wird ready sein, die wird sich entwickeln. Und KMUs, Grossunternehmen, alle müssen jetzt schon die Weichen stellen und sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Und
oder?
Das eine ist natürlich das GEO, das wir optimieren müssen. Jetzt hat aber ein weiser Mann, nämlich der David Kauer, auf LinkedIn Folgendes geschrieben: KI-Agenten verändern nicht nur den Zahlungsverkehr, sondern definieren auch die Wirtschaft neu. Du redest von einem Umbruch, von einer Revolution und von einer Veränderung, wo man kann sagen, Dave, wo bahnbrechend ist.
Ja, eben. Also viele haben, glaube ich, noch nicht verstanden, ich selber nicht, was das alles genau mit uns macht und mit unserer Wirtschaft. Oder? Also das tut die Spielregeln der Industrie völlig redefinieren, was da passiert. Oder? Und wir sehen jetzt schon in den Staaten erste Lösungen, namentlich von OpenAI, die eigentlich über Nacht basierend auf Daten von einem User oder Sachen aufbereitet werden, morgen Briefings ausgespielt werden, je nachdem, was für verknüpfte Applikationen freigegeben sind für den KI-Agent Pulse, werden auch noch passgenaue Vorschläge gemacht, die Richtung, hey, heute gäbe es hier und hier für dich ein relevantes Offering oder ein Preis ist hier besonders attraktiv von einem Produkt, das du gerne kaufst. Und das zeigt eigentlich auch die Richtung hergeht, oder? Also Pulse tut jetzt vor allem sondieren und über Nacht für einen User arbeiten und dann morgen ein Briefing ausspielen. Aber natürlich kannst du das dann nahtlos mit einem Instant-Checkout von OpenAI verknüpfen und über Instant-Checkout hast du einfach einmalig einen Vorgang, wo du ein Zahlungsmittel hinterlässt, danach nie mehr wieder und dann machst du eigentlich alles mit One-Tap im Agentin. Wir sagen gerne auch so von Zero-Checkout zu Zero-Questions, oder? Und der Tag wird kommen, wo der Agent für dich allein Sachen vom täglichen Bedarf, wo eigentlich Daten passiert, können abgefackelt werden, wird einkaufen, ohne dass du irgendetwas machst.
Also jetzt brechen das für mich schnell ab. Das heisst, ich habe einen KI-Agent, ich sage dem KI-Agent, ich würde gerne irgendwann mal das und das Produkt kaufen, finde den besten Anbieter, mache die Verhandlungen und so weiter. Der KI-Agent macht das, ich habe eine Kreditkarte hinterlegt oder Twint oder whatever und dann wird das automatisch abgewickelt. Meine Seite, Konsumentenseite, ist mir klar. Was heisst das auf Seite vom Händler? Der Händler, der jetzt eine Webseite hat, der den Marketing-Funnel hat, wie muss sich so einen Online-Händler denn heutzutage aufstellen?
Ganz sicher geht es nicht mehr um Pixels. Es wird darum gehen, eigentlich Daten strukturiert für agentische Systeme bereitzustellen. Und die agentischen Systeme haben ganz andere Prämissen als wir, weil es sind eben nicht Menschen mit Gefühl. Oder? Also die ganzen emotionalen Welten, die können wir meist auf die Seite legen. Aber es wird sehr relevant sein, dass zum Beispiel auch Quellenangaben zu den Top-Produkten bereitgestellt werden, weil die Agenten suchen Widerspruchsfreiheit. Und wenn sie anhand von Quellen können verifizieren können, was das genau für ein Produkt ist und das Ganze strukturiert, da gibt es ein Schema, schema.org heisst es, das eigentlich für alle Webseitenbetreiber weltweit verbindlich festlegt, wie das Produktinformation muss benannt werden und strukturiert werden. Dann wird der Schuh draus. Und natürlich werden Rezensionen auch wichtig sein, weil Agent wird natürlich wahrscheinlich zuerst ein Produkt vorschlagen, das sehr gut bewertet ist für einen User, aber es sind andere Prämisse. Also es geht eigentlich weg von diesen emotionalen Webseiten-Journeys und Funnel-Optimierungen her zu Relevanz für agentische Systeme auf einer API-Ebene.
Also das Online-Händler, die ganzen Pixel, Facebook Pixel und Google Pixel und was gibt, vergessen. Das heisst, Informationen aufbereiten, schema.org hast du gesagt.
Genau. Oder?
Dann ist das standardmäßig aufbereitet, es sind Rezensionen da, Quellen sind da. Jetzt will ja aber der Agent dann verhandeln und den besten Preis haben. Ich habe immer noch das Produkt und den Preis und die Quellenangaben draussen. Wie funktioniert das Engagement jetzt eben von dem Agent nachher?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, die Logiken vom Dynamic Pricing, die verändern sich gar nicht grundlegend, weil es ist schlussendlich einfach ein anderer Akteur, der mit dem Service von dir interagiert. Aber die Prämissen, die werden bestehen bleiben. Also wenn jetzt ein Produkt extrem heiß läuft und auch bei den Mitbewerbern gut läuft, dann wird halt der Preis, wenn der User immer wieder mit dem Produkt über ein agentisches System interagiert, nicht tiefer, oder salopp gesagt. Und umgekehrt. Also ich glaube, dass das Grundspielregeln, wie Preisbildungen gemacht werden, gleich bleiben werden. Aber die Herausforderung wird sein, dass du natürlich als Online-Shop-Betreiber entsprechend mit einem Payment-Gateway schaffst, wo solche Systeme unterstützt, oder? Und da gibt es jetzt beispielsweise Stripe, der ganz weit vorne ist in diesem Bereich. Wir haben ja gehört, dass Shopify wird kommen mit den agentischen Lösungen von OpenAI. Sprich, Etsy ist schon live in den USA.
Also ich muss auf meinem Shop eine Zahlungslösung haben, wo ein Agent auch zahlen lässt.
Ja, richtig. Also du musst eigentlich, zum bildlich sagen, wenn du als Online-Shop-Betreiber ein Haus hast, oder? Dann musst du eine Tür haben, wo der Agent kann reinlaufen und einen sauberen Schlüssel kann bedienen kann, um zu dir ins Haus reinzukommen.
Und die Tür ist die Webseite nach wie vor. Was ist die Tür dann zu dem Haus?
Daten und Webseite.
Ja.
Ich denke, das bleibt der Dave absolut recht, oder? Ich muss die Daten im Griff haben. Und das ist mein Appell an jeden Händler, an jedes KMU. Fangen bei euren Daten an. Das ist Produktdaten, das sind eure Kundendaten. Kunden werden da im KI-Zeitalter nicht von einem Tag auf den anderen wegbrechen. Aber die Daten müssen sauber sein, oder? Weil Kundenbindung wird nochmal elementarer, da sind wir uns alle einig, oder? Wenn ich versuche, die bestehenden Kunden, die ich habe, online oder auch stationär oder im Offline-Handel zu binden. Aber Daten, ich denke, das ist lang vernachlässigt worden, das zeigen auch alle Studien. Das zeigt auch meine 10-jährige Erfahrung in der Praxis als Analytics-Verantwortlicher, dass man Daten lang vernachlässigt hat. Oder? Ein PIM wird elementar. Das Produktinformationsmanagementsystem, oder, wo alle die Produktdaten super abgeleitet sind, wo mit ChatGPT und KI natürlich dann auch aufbereitet wird für die Webseiten, oder? Strukturiert, konsistent, oder? Qualitativ hochstehend, aktuell, gerade Preise als wichtigster Produktinformationspunkt. Und von dem her müssen die Hausaufgaben gemacht werden bezüglich Daten und System. Schnittstellen hast du angesprochen, ich denke, das ist elementar. Wer noch irgendeinen Monolith hat oder veraltete IT-Infrastrukturen oder Shop-System, die sind verloren, oder? Es braucht offene Ansätze, es braucht neue Architekturen, die auf Schnittstellen basieren, wo man auch Zahlungslösungen, aber auch Umsysteme mit CRM, ERP, PIM, und natürlich Content-Management-System kannst du anbinden. Natürlich auch noch die Analytics-System und Marketing-Automation-System wie HubSpot, Salesforce. Mhm. Das wird natürlich der Kern bleiben. Die Systeme werden dann nicht verschwinden, oder? Wo die Daten auch abgespeichert sind, zur Verfügung stehen. Und dann denke ich, es wird sich nicht in dieser Hinsicht so viel verändern. Aber man muss sich fit machen dafür.
Wo stehen wir in der Schweiz auf dem Schweizer Markt in diesem Prozess? Wie viel Handelsvolumen, wie viel effektives Handelsvolumen läuft dann bereits über die Kanäle? Wohin entwickelt sich das? Wie stehen wir im internationalen Vergleich da?
Also heute ist das Transaktionsvolumen über agentische KI-Systeme noch marginal. Also Grössenordnung, 2%, wenn man es weltweit anschaut, oder? Was faktisch ist, dass eigentlich die ganze Produktsuche und die ganze, also eigentlich auf der Customer Journey, auf dem Kundenerlebnis ganz vorne, oder? Wenn es um Inspiration geht, wenn es um Produktinfos geht, die Schaufensterfunktion, die Regalfunktion, die wird heute schon mit Quoten zwischen 15-20% weltweit, findet die in agentischen Systemen statt, oder? Das heisst, dass eigentlich alles rund ums Produkt vorne heute schon darüber abgewickelt wird und dass es auf der Hand liegt, dass natürlich dann auch Transaktionen abgewickelt wird. Und weil du gleich relativ viele Sachen musst in den Griff bekommen, und du musst dir auch die Frage stellen, ja, welche Produkte will ich denn überhaupt Agenten ready machen? Vielleicht musst du auch nicht deine ganze Legacy, deine ganze Longtail ready machen, sondern nimmst mal die 20 besten Bestseller, oder? Und tust die super strukturiert, widerspruchsfrei, vollständig abbilden, agentisch ready machen. Vielleicht machst du mal einen Pilot, oder? Du tust noch nicht die ganze Welt retten. Und schaust dann mal einmal, was das für einen Impact hat auf die Return on Invest, oder? Also, klein anfangen. Und was mir auch wichtig ist, das eine tun, das andere nicht lassen, oder? Also, SEO musst du weiterhin machen, aber du musst SEO transformieren in Richtung Relevanz für Maschinen. That's the way to do. Und du wirst dann wahrscheinlich auch noch drauf sprechen kommen, Darius, wenn jetzt du beispielsweise nicht viel Mittel zur Verfügung hast oder irgendwie knappe Ressource bist, dann würde ich wahrscheinlich keinem Online-Shop-Betreiber empfehlen, geh Monika in Agenten investieren oder mach das heute. Sondern ich würde ihm sagen, schau mal einmal, dass du den Marktplatz ready wirst mit deinen 20 besten Produkten. Weil, oder? Es gibt einfach immer noch Sachen, wo schlussendlich in Zeiten von knappen Ressourcen heute noch wichtiger sein, aber gleichzeitig musst du in die Zukunft investieren, weil sonst bist du morgen weg vom Fenster, oder? Und dann werden die einfach andere links und rechts überholen. Und wir haben es vorhin schon von den Asiatischen gehabt, von den Grossen. Die haben natürlich technologische Fähigkeiten, dass sie ready werden sein. Und dann wird dann eigentlich der Gap zwischen den KMU, die eigentlich heute primär Fokus müssen haben, Fokus müssen leben, zu den ganz Grossen, die skalieren und Stück kosten über reine quantitative Mechanismen einfach brutal tiefer produzieren als ein KMU, dann wird der Abstand und der Spagat noch grösser, oder?
Ich möchte dich gerne noch dazu hören, Darius, oder der Dave hat das angesprochen, gesagt, ein knappes Budget, knappe Ressourcen, das heisst, ich muss fokussieren, ich muss wissen, welches sind meine Top 10, Top 20 Produkte und fange dort an, mich aufzustellen, muss mich nicht entscheiden, mache ich weiter mit SEO oder mache ich mich bereit für KI-Bots. Es braucht nach wie vor die 360 Grad, aber dort, wo ich knappe Ressourcen habe, fokussiert anfangen. Unterstützt du den Ansatz von dir?
Völlig, völlig, ja. Also das ist absolut korrekt. Sowohl man muss fokussieren bei den Produkten, also bei seinem Angebot, oder? Was ist, wo positioniere ich mich? Muss dort einzigartig sein? Und zwar nicht über den Preis, weil es wird immer ein günstigerer geben bei den Marktplätzen oder bei den Agenten. Also über Qualität, Services, andere USPs. Oder? Dann aber auch wieder Vertriebskanäle, ist schon die Frage. Oder? Agenten werden ein neuer Vertriebskanal sein. Oder jetzt ist er noch marginal, wirklich vernachlässigbar, nicht relevant. Man sieht auch, ich befrage die grossen Händler, zum Beispiel ein Ochsner Sport hat 600 Besucher aus ChatGPT. Das ist im Promillebereich, oder? Also momentan ist das noch nicht relevant, oder? Aber
sieht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten aber ganz anders aus.
Naja, ich glaube ja, wenn es sich verdoppelt, das ist so ein kleiner Nachteil, oder? Es braucht noch lange, bis das ein vertriebsrelevanter Kanal wird, oder? Also man muss schon seine Kanäle gut kennen, gut beobachten, gut monitoren, oder? Wie entwickelt sich der Umsatz in den verschiedenen Kanälen, die ich anbiete, oder? Und bei der KMU stellt sich schon die Frage, welche Kanäle will ich und kann ich mir leisten, oder? Und deshalb die Effizienz ist auch in der Kanalfrage, im Vertrieb und im Marketing, oder? Wo kann ich skalieren, auch wenn ich relativ wenig Kunden habe oder einen kleinen Markt habe wie der Schweiz und wo, welche Kanäle sind effektiv? Und der eigene Online-Shop, der ist halt relativ effektiv, oder? Zum Vergleich zu einer Vertriebsmannschaft oder wenn ich auf Messen gehe oder andere, sagen wir mal, alteingesessene Kanäle, oder? Also von dem her, ja, das wird eine Herausforderung geben, oder? Weil wir haben limitierte Ressourcen, wir haben limitierte Budgets und da sind die grossen Unternehmen sicher am längeren Hebel, oder? Weil die können in die grossen Lösungen investieren, oder? Aber ich sehe trotzdem, ich sehe auch Chancen, oder? Weil es gibt Open-Source-Tools, es gibt günstige Lösungen, die auch KMUs vorwärts bringen, oder? Und gerade wenn man seinen Markt gut kennt, sein Geschäft und Kundenbeziehungen gut pflegt, oder? Dann denke ich, dann wird das nicht so disruptiv sein, sondern es ist ein ergänzender neuer Kanal. Und trotzdem, man darf vor dem nicht Angst haben oder falschen Respekt, sondern muss sich mit dem auseinandersetzen und offen bleiben für die neuen Trends.
Aber der KI-Agent, der geht shoppen, der wird kommen. Das nehmen wir als These jetzt so mal mit. Was für eine Bedeutung hat denn der physische POS noch? Also der Laden, den ich vielleicht auch noch habe, viele KMUs, die haben zwar den Online-Shop, die haben aber auch noch die physische Location. Hat die ausgedient oder braucht es die in Zukunft auch noch? Und wenn ja, wie?
Also ich glaube, es braucht sie noch, auch wenn ich ein absoluter Digitalverfechter bin. Oder? Weil persönliche Interaktionen, persönliche Begegnung ist immer noch relevant. Beispiel Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen, die auch im KI-Zeitalter wird nicht verschwinden. Ich sehe es nicht als entweder oder, ich sehe es als sowohl als auch. Oder? Und ich denke, die Touchpoints braucht noch. Auch da stellt sich die Frage der Kosten, oder? Was können wir uns noch leisten? Ist es Filialnetz nur so gross? Ich glaube nicht, oder? Die Realität zeigt den anderen, das schrumpft, oder? Es ist gezielt, es ist dort, wo die Leute sind, es ist dort, wo unsere Kunden wollen. Und ich finde, ich bin da extrem kundenorientiert. Der Kunde wird entscheiden, was der Kunde will. Das muss auch den Firmen wichtig sein und dort präsent sein, oder? Und die Kanalnutzung, die verschiebt sich nicht auf einen Tag auf den anderen, oder? Man muss sich da schon aufstellen, welche Kanäle nutzen die Jungen, oder? Auf welchen LLM sind sie unterwegs? Was für Agenten schicken die los, oder? Man muss wirklich die neue Generation natürlich beobachten. Und wie sind ihre Verhaltensmuster, wie sind ihre Einkaufsmuster? Auch im B2B-Einkauf, oder? Und ich denke, das ist spannend. Und für uns als Forscher ist das eigentlich gefundenes Fressen, oder? Es ist ganz viel Neuland, ganz viele Veränderungen, die müssen erforscht werden. Und deshalb habe ich jetzt an der Hochschule auch einen Traumjob, das zu erforschen, wie genau bewegt sich das, in welche Richtung geht es, was sind die Herausforderungen, wo sind die Chancen, oder? Und da Aufklärungsarbeit leisten oder auch der Transfer von der Praxis in die Forschung wieder zurück, oder? Und Leute zusammenbringen, oder? Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Leute zusammenbringen, das wirst auch immer weiterhin noch an Events,
genau.
Auch an physischen Touchpoints wie im POS.
Das sehe ich haargenau gleich. Also es wird sogar noch wichtiger als jemals zuvor, aber der physische Verkaufspunkt wird eben nicht primär ein transaktionaler Raum sein, sondern ein Erlebnisraum und ein Vertrauensanker. Also es wird mehr ein Showrooming sein. Und ich glaube, je digitaler alles wird, desto mehr haben die Leute auch Bedürfnisse, irgendwie Sachen manchmal schon einfach anzulängen und zu spüren. Und da bei allen fancy Geschichten, die wir heute diskutieren, KI-Agenten und so weiter, ich glaube, am Ende der Mensch hat einfach immer noch das Bedürfnis und je länger, je mehr wieder das Bedürfnis, zu interagieren und zu schmecken, ein gewisses Produkt oder ein Produkt, das einfach wie ein Steinway, oder? Den wirst du nie über einen KI-Agent kaufen. Also er spielt per Zufall noch ein bisschen Klavier, aber den spielst du. Und jeder Steinway tönt anders. Und ich glaube, das Showrooming und die Authentizität kann ein extrem wichtiger Vertrauensanker werden und ein differenzierendes Element, das ich als Schweizer KMU besonders stark würde spielen. Weil genau das werden wir nicht so schnell morgen sehen. Der Temu Schienen,
Flagship-Store. Heisst aber eben auch das Filialnetz, ist deine These, wird sich, oder dort Darius, was du gesagt hast, es kann Veränderungen geben, der Kunde wird es entscheiden, das heisst du, Dave, klar, es geht dort an, das Filialnetz schrumpft, hin zu Flagship-Stores, wo man halt eben den Steinway einmal kann spielen, aber dann nicht vielleicht genau den Steinway kann mitnehmen.
Genau, das ist das, was ich glaube. Und ich glaube, dass wir Filialkonzept ganz anders müssen denken morgen. Es wird, wie gesagt, es wird viel mehr um ein Erlebnis gehen und es wird sicher auch reduziert sein und es wird sehr stark verzahnt müssen sein mit digitalen Artefakten. Also es darf nicht irgendein Bunker sein, der nicht connected ist zur digitalen Experience.
Jetzt haben wir sehr stark geschaut, wohin die Reise geht. Eben auch die digitale Welt mit KI-Agenten, die gehen einkaufen. Und jetzt habe ich in der Studie etwas Spannendes noch gesehen. Wir haben gesehen, bei den Zahlungsmethoden, Twint ist ganz stark gewachsen, unglaublich gewachsen. Der Kauf auf Kreditkarten, der bleibt bestehen, aber ansteigend mit 68,3% der Kauf auf Rechnung. Das widerspricht ja doch eigentlich all dem, was wir jetzt diskutiert haben, dass Kunden sagen, ich möchte doch wieder mehr auf Rechnung können kaufen, auch im Onlinehandel. Und der Onlinehändler geht dann quasi ins Risiko, dass der Kunde dann vielleicht auch nicht zahlt. Wird der Onlinehändler jetzt auch noch zum Kreditgeber? Ist das ein neuer Trend, ein neues Bedürfnis?
Ja, also grundsätzlich schon. Also es ist nicht der Onlinehändler, sondern eben die Payment-Anbieter. Wie zum Beispiel ein Cembra Pay oder ein Twint, der mit Twint zusammen arbeitet, dass jetzt halt 30 Tage später bezahlen, ich klicken, oder? Weil ich vielleicht nicht gerade flüssig bin, ich will Ende ohne die Rechnung bezahlen. Ich bin retour, halt, wenn ich Sachen zurückschicke, dann halt auch nicht zahlen muss, oder? Ich denke, die Flexibilität, die will der Kunde heute und die Jungen sowieso, oder? Und das ist die Schweiz ja ein einzigartiges Land. Im Ausland kannst du nie nicht auf Rechnung zahlen. Wir haben eine relativ hohe Bonität, Vertrauenswürdigkeit noch, oder? Ist die Frage. Solange die Rechnungen nach letztendlich auch gezahlt werden. Aber ja, es sind auf jeden Fall ein Shift zu der digitalen Zahlungsmethode, das sieht man. Mobile alle voran. Und ich denke, ja, heute der Kunde, mein Zahlen ist letztendlich ein Commodity, ich würde wirklich schnell und einfach den Transaktionsprozess beenden und möglichst benutzerfreundlich, oder? Und das wird in Zukunft noch benutzerfreundlich sein, dass ich nicht nochmal eine App aufmache und nochmal authentifizieren und nochmal ein Passwort eingebe und schon gar nicht irgendwelche Kreditkartennummern abdeckeln. Das wird heute niemand mehr und das wird verschwinden, oder?
Das ist mit dem Digitalen klar. Und im analogen, Dave, ist wirklich das, das Buy Now, Pay Later bei der Rechnung. Ich will die Rechnung mehr geschickt bekommen, dass ich nicht etwas muss zahlen muss, was ich vielleicht wieder zurückschicke oder gar nicht möchte. Wie machst du das fest, dass jemand sagt, ich möchte gerne noch eine Einzahlung schicken?
Ja, ich glaube, es hängt halt sehr stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Je weniger Vertrauen du beispielsweise hast in einen Anbieter oder dass es gut kommt mit dem, was ausgeliefert wird, desto grösser ist das Bedürfnis nach Rechnung. Je nach persönlicher Situation, weniger Bonität jemand hat, hat er vielleicht auch einfach das Bedürfnis, das Problem um einen Monat nach hinten zu verschieben, blöd gesagt. Das kann ja auch sein. Und darum, wir sagen immer, die Schweizer sind Mischzahler. Und das ist sogar mal im Swiss Payment Monitor, Sandro Graf lag grüssen, vor ein paar Jahren auch noch auf einer wissenschaftlichen Ebene bestätigt worden, dass die Schweizer sehr abhängig davon, was die Händler für einen Zahlungsmittelmix anbieten, je nachdem, wie sie Vertrauen haben, je nachdem, was sie für ein Bonusprogramm-Affinität haben, völlig unterschiedliche Zahlungsinstrumente wollen. Und dann auch die Betragsgrösse, also die Warenkorbgrösse ist dann auch noch relevant. Ich meine, irgendwie 10'000 Stutz zahle ich mit einem anderen Zahlungsinstrument als ein Schneck, wie wir zu Bern sagen. Also
auch da müssen wir verstehen, es kommt darauf an. Ja, Darius, ja. Du hast die passende Seite noch gefunden.
Ja, genau, das kommt wirklich sehr stark auf den Markt drauf an, eben B2B und B2C, auf die Branche, auf die Industrie. Gibt sehr grosse Unterschiede, oder? Weil Warenkörbe natürlich unterschiedlich gross sind und die Retourenquote und so weiter. Fashion kannst du nicht mit Maschinenbau vergleichen. Ja, natürlich auch vom Betriebstyp. Ist jetzt jemand ein Pure Player oder ist jemand im Omnichannel tätig, oder? Und sicher auch ein Unterschied zwischen klein und gross, oder? Ich meine, ein Kleiner kann sich halt vielleicht nicht so viele Zahlungsmethoden leisten auch, oder? Im Portfolio oder entsprechende Lösungen von den Grossen, oder? Von dem her gibt es da sicher grosse Unterschiede.
Und als Kleiner muss man auch nicht zwingend jetzt noch quasi eben in die Vorauskasse gehen. Das ist nicht nötig, dass man selber noch das Geld vorschiesst.
Nein.
Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für den spannenden Austausch über KI, über was heisst das für die Onlinehändlerinnen und Onlinehändler. Was passiert, wenn eben nebst uns Menschen die Agenten plötzlich einkaufen? Wie müssen Daten aufbereitet sein? Online, was brauchen aber auch kleine Online-Händler, dass die Daten richtig aufbereitet sind und dass man eben parat ist, nicht nur, wenn dann der Agent kommt einkaufen, sondern auch jetzt, wo bereits die ganzen LLMs, also die Webseiten crawlen, auf die Informationen zugreifen. Unglaublich spannend, wo der Reis hergeht. Was nehmt ihr mit und vor allem, was empfehlt ihr den Online-Händlern hier in der Schweiz? Auf was müsst ihr schauen? Welche drei Punkte sind wichtig, Dario?
Also der erste Punkt ist, lasst eure Mitarbeiter aus- und weiterbilden. Oder? Lasst die neue Generation dran, die offen sind für so Themen, die neugierig sind, die dynamisch sind, die lernfähig sind. Oder? Und bildet die auch aus. Weil mein Lieblingsspruch ist, a fool with an AI-Tool is still a fool. Oder? Also man darf die menschlichen Fertigkeiten nicht verlieren, oder? Und nicht an KI abgeben. Auch wenn sie sehr praktisch ist, oder? Und ich habe das Problem, dass die ganzen Bachelor- und Masterarbeiten jetzt mit KI geschrieben werden, oder? Und immer besser werden. Aber letzten Endes, die These ist verteidigen, muss der Mensch, oder? Und so ist das genau wie die Unternehmen, oder? Ihr braucht kompetente Mitarbeiter. Das wird noch wichtiger, dass man das lebenslanges Lernen, oder? In welcher Form auch immer und wo auch immer. Dass man da das nicht vernachlässigt und dort Relevanz erkennt, oder? Und nicht Vogelstrauß-Taktik macht und das Ganze versucht zu verweigern oder zu vergessen oder zu verdrängen, weil das kommt nicht gut. Zweitens ist sicher, ich finde, das ist ein Hype-Thema, oder? Und KI ist da und es ist nicht nur ein Hype, natürlich, oder? Aber man muss es pragmatisch sehen, man muss es realistisch sehen, man darf nicht Angst haben, man muss auch jetzt auch nicht in Hysterie verfallen. Also ruhig bleiben, tief durchschnaufen und optimistisch bleiben, das kommt schon gut, oder? Und die Sachen als Chance sehen und nicht nur das Risiko dahinter, oder? Und KI zum seinem Freund und Helfer machen. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte. Und du hast es ein paar Mal angesprochen, das ganze Ökosystem, denke ich, Partnerschaften eingehen, oder? Da muss sich gerade der Herr und Frau Schweizer bewegen, oder? Die Isolation, die wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben, und das Gärtchen-Denken, mit der solchen Mentalität im offenen KI-Zeitalter wird schwierig.
Ja, also ich habe auch drei Botschaften, die in eine ähnliche Richtung gehen. Die erste Botschaft ist Fokus. Vor allem ein KMU gerichtet. Oder versucht nicht die ganze Welt zu retten. Probiert nicht irgendwie einen Allerweltskatalog auf die Beine zu stellen, sondern macht lieber ein, zwei Sachen richtig gut als 20 Sachen mittelmässig. Ja. Die zweite Botschaft ist, nützt das, was typische Schweizer Qualitätsmerkmale sind. Beratung, Support, lokale Verankerung. Spielt das vielleicht in Kombination auch mit Nachhaltigkeitsthemen, oder? Also jetzt geht die ganze Secondhand-Geschichte, oder dass man vielleicht eben auch weiss, von wo ein Produkt kommt, dass man vielleicht auch gewisse Lieferketten, neudeutsch Supply Chains, transparent macht, weil ich glaube, dass das Kunden von morgen nicht kaufen, was das billigste Produkt ist, sondern sie kaufen am Ende beim Händler, wo sie vertrauen. Und Vertrauen hat eben auch viel mit Authentizität zu tun. Und dann muss es auch nicht der billige Jakob sein mit dem tiefsten Preis. Und das Mindset, das ist matchentscheidend, oder? Dass man Technologie, der Kunde ist immer zuerst. Und der Kunde ist immer das Wichtigste, der Endkunde vom Online-Shop. Aber Technologie ist eigentlich wie ein Speer, wo wir zu unseren Gunsten können nutzen können. Und man kann ihn immer auf eine gute Art und Weise spielen, wenn man es aus der richtigen Perspektive anschaut. Und ich glaube, es ist sehr stark so self-fulfilling prophecy. Also ich habe es wirklich gesehen. Ich habe physische Buchhändler gesehen, die haben sich gesperrt dagegen, die technologischen Entwicklungen wie Tablets zu nutzen. Ich habe sie gehört, debattieren und gesagt, ja, und wir müssen wahrscheinlich morgen unseren Buchladen schliessen, weil es läuft zu wenig. Wir gehen kaputt, aber wir werden einen Teufel tun und Tablets reinstellen und ein Hybrid-Erlebnis schaffen, oder? Einfach aus tiefster Überzeugung, nein, oder? Also, eben, Mindset. Dass du schlussendlich halt näher überkommst, was du denkst und herrufst. Oder die Geister, die ich rief, heisst es im Zauberlehrling von Walt Disney so schön. Genau.
Und einer von den Geister, die ich rief, ist eben unter Umständen der KI-Agent. Solange ich dem aber sage, kauf bitte in der Schweiz ein und mit höherer Qualität, ist immer noch der Mensch, der auch den KI-Agent nachher bleibt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Darius Zumstein, dass du da gewesen bist.
Danke, hat viel Spass gemacht.
Und ein grosses Dankeschön, David Kauer. Schön, dich wiederzusehen.
Ja, es war mega cool.
Und euch danke fürs Dabeisein. Alle entsprechenden Infos haben wir natürlich verlinkt in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal, auf die dritte Folge von unserem Retail-Special vom PostFinance-Podcast. Bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Lendi.